Guerilla FM.
Herzlich willkommen und hallo bei Guerilla FM. Bei mir ist wieder, wie letzte Woche schon, Toni. Herzlich willkommen.
Ja, wo soll er auch hin?
Genau, weglaufen kann er im Moment noch nicht, ne? Ihr seid hoffentlich auch wieder bei uns und lasst uns an euer Ohr. Und ich bin Petra und ich freue mich sehr, dass wir heute eine neue Folge euch präsentieren können, wieder mal zum Thema Marketing, was wir ja groß angekündigt hatten. Wir hatten ja letztes Mal eine Einführung gegeben in das Marketing Canvas. Und dann steigen wir jetzt heute richtig ein. Richtig, Toni?
Korrekt.
Jo. Dann schieß mal los. Wie steigen wir denn ein in so ein Marketing Canvas?
Also wenn man sich das Canvas, was wir noch basteln müssen, damit man es dann mal sieht.
Und basteln ist gut.
Besteht aus neuen Elementen.
Also es sind, wie im Business Model, ne?
Wie im Business Model Canvas, ja genau.
Schon mal eine Parallele.
Parallele und letztendlich unterscheidet sich in drei verschiedene Phasen. Mhm. Drei verschiedene Phasen von potenziell möglicher Kunde zu Ist-Kunde, Bestandskunde und empfiehlt mich weiter. Ja? Mhm. Also wenn man dieses Spektrum hat von eigentlich nur Name oder Adresse oder nicht mal, ja, wir wissen nur, dass wir irgendwo hin wollen. Mhm. Aber über diesen Prozess, der auch nichts Neues ist, also den kennt man nun in jeder Form, ja. Am Anfang haben wir die Phase, bevor jemand Kunde wird, dann haben wir die Phase, wo er in den Kaufprozess geht und dann haben wir die Phase, wo er Kunde ist und betreut wird. Mhm. Ja. Okay. Und wenn wir anfangen, die erste Phase, über die wir natürlich reden, ist in der Vorphase, ist, wer ist überhaupt unser Zielkunde?
Mhm. Ja. Mhm.
Also wer ist unser Zielkunde? Die Problematik ist nämlich die, dass die meisten Leute denken, naja, ich habe ein tolles Produkt, das ist ja eigentlich für jeden geeignet, ja. Und es gibt fast nichts, was für jeden geeignet ist. Ja? Also kann man sagen, natürlich gibt's was.
Doch. Wasser. Toilettenpapier.
Ja. Nee, es gibt Länder, die haben kein Toilettenpapier. Die reinigen sich mit Wasser den Händen, ja. Also das ist ja nicht zwangsläufig so, ja. Sondern Wasser ist ein gutes Beispiel. Jeder Mensch braucht Wasser. Mhm. Aber nicht jeder Mensch ist ein Kunde für ein Wasserprodukt.
Ja? Jeder unterschiedliche Art. Also auch da gibt's, ne, unterschiedliche.
Genau. Marken, also ich sag mal, Evian-Wasser oder so, ja, das ist ein Wasser für die erste Welt.
Ja.
Ich glaube nicht, dass jetzt jemand sich da denkt, oh ja, der in einem anderen Land lebt, wo die Wasser, Ach und Krach überhaupt Wasser haben, sich den Gedanken daran verschwendet, ein französisches Luxuswasser zu trinken. Mhm. Ja, also sind selbst bei Wasser, was definitiv jeder Mensch oder jedes Lebewesen braucht, selbst da ist es nicht zwangsläufig so, dass es für jeden was ist. Aber wenn wir jetzt zu anderen Produkten kommen, also die wir normalerweise verkaufen, egal was es ist, ist es eben erst recht so, dass man sagen kann, die Zielgruppe, in der man sich bewegt, ist eben sehr, sehr
eng.
Sollte sehr, sehr eng sein oder sollte sehr präzise sein, weil je präziser sie ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie was verkaufen kann.
Das heißt, verstehe ich das richtig, dann fängt dieses Marketing-Canvas genau da an, wo auch das Business-Canvas anfängt. Nämlich beim Business-Canvas sind es ja die Kundensegmente, also auch die Zielgruppen und hier auch beim Marketing-Canvas.
Genau. Es fängt für mich Marketing immer bei Kunden an. Nicht bei einer Idee oder irgendwas, sondern immer bei einem Kunden, ne? Wo ich sage, und selbst wenn ich ein Produkt habe, müsste ich sagen, für wen genau soll dann das was sein? Wo ist in den ganzen Dienstleistungen und Produkten, die es gibt, wo ist genau meine Nische? Mhm. Ne? Und je präziser, klarer meine Nische ist, desto eher kann auch der potenzielle Kunde erkennen, das ist nur für mich, ja, oder das ist jemand, der sich darauf spezialisiert hat. Und man kann die Spezialisierung eigentlich ganz gut verstehen, wenn man sich überlegt, dass ein großer Unterschied besteht zwischen Generalist und Spezialist. Das weiß man bei Ärzten und das weiß man auch bei anderen Berufen. Ja, also wenn wir jetzt, ich habe zwei Beispiele. Ja, das eine ist, in einem Beruf ist das klar, wenn du einen Hausarzt hast, dann verdient der eine Summe X. Und wenn du einen Neurochirurgen hast, der, weiß ich nicht, irgendwelche Operation am Gehirn vornehmen kann, dann verdient er mit Sicherheit mehr als der Hausarzt. Und warum tut er das? Weil er ein Spezialist ist, weil er eben sozusagen in dieser einen Nische hochspezialisiert eine bestimmte Fertigkeit besitzt, die nicht so viele Menschen besitzen. Und diese Fertigkeit ist wertvoll, weil wir eben, wenn wir da was haben am Hirn und wir brauchen jemanden, der es operiert, dass der Hausarzt auch nicht kann. Ne? Insofern bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Und das gibt es sozusagen immer. Und früher habe ich immer als Beispiel benutzt, Feuerwehrleute, ja. Mhm. Ein Feuerwehrmann, der sein Leben riskiert, um Brände zu löschen, der verdient eine Summe X. Und dann gab's, weiß gar nicht, ob sie noch gibt, selbst wenn sie heute nicht mehr gibt, aber die Firma, den Namen kennt man vielleicht. Und dann gab's den Feuerwehrmann, der nur eine Sache gemacht hat, brennende Ölfelder zu löschen.
Mhm, genau, kommt in vielen Büchern auch vor, ne, das Beispiel.
Mhm. Ja.
Aber nicht vielen, aber speziellen.
Brennende Ölfelder löschen. So. Ja, so ein brennendes Ölfeld löschen ist so eine hohe Spezialität, und der ein brennendes Ölfeld hat, der hat auch ein Interesse, dass es gelöscht wird. Und der hat mit Sicherheit viel, viel mehr Geld verdient als jeder Feuerwehrmann, der sonst seine Dienste anbietet.
So viele oder so ähnlich. Oder in dem Dreh.
Ja, so und das hat natürlich damit zu tun, weil es einen Wert hat für die Firma, für die er diese Brände, oder für das Land, für die er diesen Brand löschen sollte, und weil es eben eine hochspezialisierte, auch sehr gefährliche Tätigkeit ist, die er eben besser konnte als ein anderer. Ja, der hätte, vermute ich jetzt mal, wahrscheinlich einen Hausbrand nicht so gut gelöscht wie eine normale Feuerwehr, aber er war in der Lage, eben ein brennendes Ölfeld zu löschen.
Ja, vielleicht auch, aber das hätte er gar nicht mehr gemacht, weil das Normale sich gar nicht hätte leisten können. Weil ich meine, beim Ölfeld, da verbrennt ja auch in kürzester Zeit wahnsinnig viel Geld. So, in anderen Bereichen auch, aber da noch mehr, ne?
Ja. So, und wenn wir uns das jetzt angucken und sagen, wir sind jetzt selber ein Dienstleister, als Beispiel ist ein Fotograf, ja, so, und dann kannst du ja alles Mögliche sein als Fotograf. Food-Fotograf. Naja, du kannst Porträts fotografieren, du kannst Hochzeiten fotografieren, du kannst Familien fotografieren, du kannst kommerzielle Dinge fotografieren, also so Business-Fotografie machen, ja, Gebäude oder Maschinen oder Produkte oder so. Du kannst Fashion, du kannst Food, es gibt alle möglichen Sachen, ja. Mhm. Ich glaube, dass der technische Art und Weise, wie man gut fotografiert, dass sich der nicht groß verändert, ja.
Mhm.
Aber wo würdest du als potenzieller Kunde drauf reagieren, wenn du einen Hochzeitsfotografen suchst? Würdest du auf eine Anzeige reagieren, wo jemand Architekturfotografie für Unternehmen anbietet oder einen Foodfotograf? Mhm. Würdest du den engagieren? Mhm. Du sagst, oh ja, der kann super toll Food fotografieren, den frage ich jetzt mal, ob er meine Hochzeit fotografiert.
Mhm.
Nee, sondern du würdest natürlich jemand, der für Produktfotos macht, für eine Broschüre, wahrscheinlich nicht für deine Hochzeit engagieren, ja. Mhm. Also völlig logisch, ja.
Und vielleicht tut man den Menschen auch Unrecht, aber man automatisch, also ich würde ihm automatisch mehr Sensibilität absprechen für dieses emotionale Event. Ja, weil ich würde denken, naja, Produktfotografie ist schon anders als Hochzeiten. Da kommt es mir auf die Menschen an, dass man auch von der Energie anders dabei ist, ja, was vielleicht totaler Quatsch sein kann. Der kann das vielleicht sogar gut machen. Aber in meiner Wahrnehmung und wahrscheinlich auch in der Wahrnehmung von vielen anderen landet man leider in so einer Schublade.
Genau. Und das heißt eben auch, dass wenn du versuchst, ein Angebot für alle zu machen, dass sie am Schluss in den Angeboten, in den Anzeigen, in der Webseite oder wo auch immer, die Leute auch nicht erkennen können. Sondern dann reden die sozusagen nicht wirklich mit dem Interessenten, diese Unterlagen oder deine Webseite oder so. Und damit erkennt er es nicht, sagt, das ist nicht so relevant für mich, und sucht sich jemand, der genau zu ihm spricht. Der also sozusagen ihn als sein, sozusagen Nische, ihn bedient.
Mhm.
Ja, genau. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sagt, wieso kann ich jetzt nur eine Sache anbieten? Natürlich gibt es Fotografen, die mehrere Dienstleistungen anbieten. Aber du musst für jede dieser Dienstleistungen entweder einen eigenen Auftritt machen, einen eigenen Webauftritt, oder du musst und Unterlagen und so weiter. Das heißt, du musst es separieren und eine eigene Kampagne, die sich nur auf die eine Zielgruppe fokussiert.
Ja.
Und das ist sozusagen so der erste Punkt. Ja. Und jetzt dann ist auch klar, so wie wir vorhin schon sagten, wenn du erstmal anerkannter Spezialist bist in einer Nische, dann ist Preis auch nicht mehr so relevant.
Mhm.
Ja, natürlich ist er relevant, klar, das ist sozusagen nicht unendlich, aber trotzdem ist die Frage, wenn du krank bist, immer ein gutes Beispiel, hast du ein Problem, und wenn man jetzt in den USA leben würde, dann ist es so, dass du zum Teil selber bezahlen musst, aber wenn du einen Herzanfall hattest, dann wirst du ja nicht zu deinem Hausarzt gehen, weil der weniger Geld verlangt, sondern du gehst zum Herzspezialisten, weil du hoffst, dass der Ahnung hat, wie man sozusagen dich am Leben hält, ja, oder dich operiert oder behandelt, ja. Und deswegen wird dann Preis für dich nicht so relevant sein, deshalb ein Mehrfaches, weil das eben ein, in Anführungszeichen, hochspezialisierter Arzt ist in dem Fall. Ja.
Und ich habe auch gerade noch ein aktuelles Beispiel, auch nochmal zum Thema Arzt. Ich hatte neulich mal gefragt, manch einer kennt das ja, wenn man sich irgendwas wegschnippeln lassen will, mehr aus Schönheitsgründen, ja, was sogenannte Igelleistungen ja sind und man selber zahlen muss. Da zahlt man bei einem Arzt, der, ich sag mal jetzt, eine reine Privatpraxis ist, ja, für eine halbe Stunde circa 400 bis 700 Euro. Und bei einer normalen Praxis 70 Euro für die gleiche Leistung.
Ja, und das sagt das einfach nur, natürlich, das ist ein Unterschied. Das hat natürlich viele, viele Gründe. Und da wollen wir jetzt nicht über das Arztmodell und so weiter. Nein. Ja, aber darum geht es.
Dafür ist auch keine Megaspezialisierung notwendig. Ja, deswegen wäre ich in diesem Fall auch nicht bereit, einen Megapreis dafür zu bezahlen. Wenn es aber jetzt was Hochspezialisiertes wäre, dann würde ich mir vielleicht überlegen, ob ich nicht sogar selber das andere Geld, die höhere Summe bezahle. Ja.
Und klar. Das ist immer nur eine Frage.
Dann wäre es eher komisch, wenn diese hochspezialisierte Leistung billig wäre. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes billig. Dann würde ich eher denken, kann nicht gut sein. Ja.
Ja, und das ist eben, das ist auch menschlich. Aber das ist jetzt noch Preisfindung, noch ein anderes Thema. Genau. Also der erste Punkt ist zu sagen, wer ist überhaupt dein Idealkunde oder dein Zielmarkt?
Ja? Und darf ich da nach welchen Kriterien kommst du da noch zu? Gibst du da noch ein paar Hinweise?
Ja, genau. Mhm. Das ist das, was ich jetzt gleich sagen will. Ja, wie identifiziert man seinen idealen Kunden? Mhm. Ja. Und wenn wir jetzt den Fotografen haben, ja, dann hast du völlig unterschiedliche mögliche Märkte. Sagen wir mal, womit verdienen Fotografen Geld heutzutage, ja? Petra weiß das, dass ich gerne fotografiere und sozusagen mein Hobby ist, ja? Mhm. Und deswegen habe ich mich viel mit Fotografie beschäftigt und auch mit der kommerziellen Seite beschäftigt. Nicht, weil ich selber Fotografenleistung anbiete, kann ich auch gar nicht, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, aber im Sinne von, mich interessiert einfach, wie funktioniert deren Business, ja? Wie funktioniert das Business? Und das Business bei einem Fotografen, bei den meisten, funktioniert Hochzeiten. Ein Riesending, das ist sozusagen ein Hauptmarkt. Viele Leute würden ohne Hochzeitsfotografie überhaupt nicht leben können als Fotografen. Mhm. Dann gibt's die für Firmen fotografieren. Mhm. Ja, das sind dann Produktfotografie. Das sind manchmal dann auch natürlich Mitarbeiter fotografieren, also Porträts, aber dann eben so, also auf einen Schlag 30 Stück oder 50 Stück oder so, ja. Genau. Dann gibt's natürlich Fotojournalisten, klar. Mhm. Und dann gibt's Leute, die Familienporträts oder singuläre Porträts machen, ja. So, und jeder dieser Märkte ist komplett unterschiedlich. Mhm. Und technisch gesehen möge es sein, dass du jeden dieser Märkte auch bedienen kannst. Mhm. Ja. Und jetzt kommt sozusagen die Regeln, wie kannst du das überhaupt machen? Eine erste Arbeitstabelle ist zu sagen, wenn du dich hinsetzt und den identifizieren willst, dann fängst du an und sagst, du hast Hochzeiten, du hast Firmenfotografie, du hast Fotojournalismus und du hast Familienporträts, ja, nur als Beispiel.
Also du möchtest das machen oder machst das schon?
Nee, du hast diese vier möglichen... Mhm. Du bist Fotograf, du könntest diese vier Sachen machen. Du könntest sie machen. Das heißt nicht, du musst sie machen, sondern du könntest sie machen. Ja? Und technisch gesehen ist das Fotografie. Du kannst deine Kamera ähnlich benutzen, ja, ob du jetzt Produkte fotografierst. Ich weiß, dass da kleine Unterschiede sind, aber eigentlich als Fotograf kannst du das. Ja? Mhm. So, jetzt ist aber die Frage, wie findest du deinen idealen Markt für dich? Ja? Und da sage ich jetzt mal, musst du was finden, eine Kombination aus drei Faktoren. Ja. Und ich nenne das mal den PWP-Index. Mhm. Ja, jetzt sagt Petra, aber das ist ein PWP.
Waterhouse.
Nee. Das wäre ja PWC.
Genau, also, weiß ich.
Also, PWP. Mhm. Fangen wir mit dem ersten P an. Das ist deine persönliche Zufriedenheit, wenn du mit dieser Art von Kunden arbeitest und diese Art von Arbeit machst. Mhm. Mir geht es vor allen Dingen um die Art von Kunde. Also was sind das für Menschen?
Mhm, mit denen ist einfach leicht, macht Spaß, da läuft die Kommunikation von alleine.
Genau. Ist das was dir Freude macht? Das ist sozusagen die persönliche Freude, die persönliche Zufriedenheit. Mhm. Wie viel Spaß macht dir das, mit dieser Art von Menschen zu arbeiten? Es gibt vielleicht welche, da ist es so, da wirst du gut bezahlt, aber es macht dir keinen Spaß. Ja. Ja? Und darum geht's. Und auf einer Skala von 1 bis 10. Ja? Wie viel Spaß macht dir die Zusammenarbeit mit Kunden durchschnittlich aus dieser Gruppe? In diesem Feld, ne? Also wenn du jetzt Hochzeiten hast, hast du natürlich den Hochzeitspaar und die Hochzeitsgäste. Und wie viel Zufriedenheit, persönliche Zufriedenheit erzielt diese Art von Arbeit für dich?
Ja.
1 bis 10. Dann nächster Faktor ist W.
Warum?
Wert für den Markt.
Wert für den Markt.
Wie wertgeschätzt wird diese Art von Arbeit im Markt? Zahlen sie dich gut dafür oder schlecht? Und wir können da ein Beispiel nehmen, das war Bewerbungsfotos, ja, wo wir schon gerade beim Fotografen sind. Ein Bewerbungsfoto ist auch ein Porträt. Und muss auch ordentlich gemacht werden. Und trotzdem sind die Leute nicht bereit, dafür genauso viel Geld zu bezahlen, wie sie vielleicht bezahlen für eine Hochzeitsfotografie. Ja, das heißt, die Wertschätzung, obwohl es, wenn es gut gemacht ist, genauso wertvoll ist wie Hochzeitsbilder, vielleicht sogar wertvoller, weil du einen neuen Job kriegst oder so.
Ja. Wie anders rüberkommst als ganze Person, ne? So ist ja extrem wichtig.
Ja. Für die meisten Leute ist sozusagen ein Foto von der Bewerbung nicht so wichtig, nicht so wertvoll wie die Hochzeitsbilder. Als Beispiel, ja? So, dieses Marktsegment, also Kunden aus dieser Zielgruppe, geht nicht drum, ob die dich brauchen können, geht nicht drum, ob das wertvoll ist, was du jetzt für die Gesellschaft oder für die Welt, wir reden nur über monetär, welchen Wert ist die Gesellschaft bereit, für diese Art von Arbeit zu bezahlen?
Okay.
Ja, und dann sage ich immer, wenn du eine Putzfrau hast oder einen Müllmann oder so, ja, dann ist unsere Gesellschaft bereit, dafür eine Summe X zu bezahlen. Und dann nimmst du einen Hedgefondsmanager oder einen hochspezialisierten Anwalt als Beispiel. Genau. Und da ist die Welt bereit, das Zehnfache oder Hundertfache zu bezahlen oder noch mehr. Oder ein Fußballspieler oder ein Footballspieler in Amerika oder so, ja. Du siehst sozusagen die Bereitschaft für jemand, der ein Pflegepersonal ist, der bekommt wenig Geld, ja. Und dann hast du einen Fußballspieler, der kann Fußball spielen. Aber unsere Gesellschaft ist bereit, mehr Geld für die Fußballspieler auszugeben, als für die Pflegekraft bereit ist auszugeben. Das kann man jetzt beklagen, aber das ist die Welt. So, und das ist auch die Frage bei deinem, bei deinen Kunden auch. Für dieses Marktsegment, Wie wertgeschätzt wird die Arbeit, war also wert. Und der letzte Punkt von unserem Index, von unserem PWP-Index, ist, wie profitabel ist unterm Strich diese Art von Arbeit? Das heißt, wie viel bleibt übrig?
Welche Frage sollte man sich da genau stellen? Also bei persönlicher Zufriedenheit, Freude, Spaß, Skala 1 bis 10, klar, ne? Da entscheidet man sich vielleicht auch selber als Anbieter dann dafür, okay, ich nehme auch Kunden, die nicht so lukrativ sind, aber ich habe einfach einen riesen persönlichen Spaß dabei. Also mache ich die weiter. Wert, wie gut bezahlt oder nicht bin ich? Okay, kann ich, ja, da frage ich mich natürlich, ja.
Ja, aber jetzt kommt, aber wie viel bleibt übrig?
Was wäre eine Frage, die ich mir dazu stelle?
Dann genau die Frage, Petra. Fang an, dein Geschäft auszuwerten.
Also ich weiß den Wert im Sinne von auch, wie viel besser prozentual oder so, ja, zahlt die eine Zielgruppe gegenüber der anderen Zielgruppe. Und dann rechne ich.
Das ist die Zahlbereitschaft. Das, sagen wir mal, irgendwas ein Tagessatz, ja. Du arbeitest für eine Uni und machst da Dozententätigkeit und kriegst dafür 250 Euro am Tag. Ist vielleicht sehr befriedigende Arbeit, kriegst 250 Euro am Tag. Und du bist du arbeitest als, ist auch profitabel, ist ja auch Geld, sondern, und du arbeitest als Unternehmenstrainer und kriegst 1800 Euro am Tag. So. Aber jetzt sage ich mal, was ist der Unterschied? Du fragst, was ist der Unterschied? Profit heißt, wie viel bleibt denn übrig? Wir nehmen mal als Beispiel unseren Fotografen, weil wir den die ganze Zeit benutzt haben. Ja? Die Leute sind bereit, als Beispiel für Familienporträts Geld zu bezahlen. Ja? So. Und der, sagen wir mal, mit einem hohen Bewertung von 8. Ja? So. Und zufrieden macht dich das auch, das macht dir sehr viel Spaß, mit diesen Leuten zu arbeiten und deswegen gibst du dem eine 9. Ja? Und du kannst gutes Geld verlangen und es bleibt auch viel übrig, weil du brauchst eigentlich nur die Familie und dich und triffst dich irgendwo mit denen und machst mit denen
Bilder. Okay, also profitabel heißt, wie viel Aufwand habe ich vielleicht? Also wäre in unserer, in unserem Bereich wäre es auch noch, wenn ich Reisetätigkeit habe, die ich natürlich so in der Regel nicht in Rechnung stellen kann. Die Reisekosten zwar ja, aber die Zeit nicht. Dann hast du natürlich unterm Strich mehr Zeit, die du eigentlich investierst in den ganzen Tag, wo du den Tag bezahlt bekommst. Aber wenn man das zum Beispiel auf die Zeit umrechnet, ist es dann nicht mehr ganz so profitabel, wie es anfangs scheint.
Genau. Ne?
Und wenn einem halt Reiserei gar keinen Spaß macht und es kriegt bei persönlicher Zufriedenheit dadurch nur eine 5, kann man sich auch was überlegen. Vielleicht. Ja? Richtig? So. Okay, dann habe ich es richtig verstanden. Alles klar. Okay.
So, also das ist das Thema Nummer 1, ja? Die Frage, wie bearbeite ich so ein Segment, wenn ich jetzt eine Entscheidung fällen muss. Also die Frage ist, wie hoch ist der Aufwand, den ich treiben muss im Vergleich zu dem, was überbleibt? Oder mach ein anderes Beispiel. Kann einen sehr zufrieden machen. Das ist gut fürs Ego, wenn du internationale Aufträge hast. Jetzt nehmen wir mal unser Beispiel als Trainer, ja, und du hast jetzt internationale Aufträge, ja, und eine Bekannte von uns hat jetzt einen internationalen Auftrag gerade und fliegt nach Fernost regelmäßig. Singapur und Südamerika, Brasilien und so, ja. Überall hin. Und jetzt stehst du an so einem Punkt und sagst, jetzt bewerte ich das. Und ich kriege den gleichen Tagessatz, ob ich in Frankfurt am Main arbeite oder ob ich in Shanghai arbeite. Aber um nach Shanghai zu kommen, muss ich dahin fliegen und zurückfliegen. Und dann bin ich eine Woche unterwegs und die engagieren mich immer für 1 oder 2 Tage. Dann wäre unter der Bewertung die Zufriedenheit mit diesem Auslandsjob, weil das interessant ist und du bist im Ausland und das macht sich gut, eine 10 und vielleicht der Job bei uns bloß eine 6. Ja? Aber der Profit ist in Deutschland höher. Als Beispiel. Genau. Oder wenn du Coachings machst. Coachings brauchen viel weniger Vorbereitung, du brauchst kaum Reisezeit, sind die pro Stunde vielleicht profitabler als das andere. Und es geht sozusagen darum, das festzustellen und was man sonst eine Balance Scorecard nennen würde. Du bewertest jetzt auch emotionale Faktoren, wie viel Spaß macht mir die Arbeit, wie zufrieden bin ich durch die Arbeit, wie wertgeschätzt wird das, was ja auch eine Einschätzung ist, nicht unbedingt immer nur monetär, inklusive der Kalkulation unterm Strich, was bleibt dann übrig? Und dann entscheidest du, dass vielleicht für den Fall jetzt Familienporträts als Fotograf für dich persönlich am interessantesten ist, weil es die gleiche Zufriedenheit gibt wie Fotojournalismus, aber viel mehr Geld übrig bleibt, weil du nicht auf eigene Kosten irgendwo hinfahren musst, wochenlang da bist, bis du dann mal auf Fotos machst und gar nicht weißt, ob du verkauft kriegst, ja. So als Beispiel im Vergleich, ja. Oder wenn du sagst, mir macht eigentlich diese Firmenfotografie keinen Spaß, weil ich diese Leute nicht mag, also weil mir das einfach nicht liegt, ja. Die bezahlen zwar dafür und der Profit ist
der
gut,
Umgang
aber
ist vielleicht viel
ich mag einfach
oder
mit diesen Leuten, gibt mir keine Zufriedenheit, Produkte oder zu fotografieren oder Broschüren zu fotografieren oder so. Ja. Macht mir einfach keine Freude. Dann wäre es vielleicht besser, er macht Fotografie in einem Familienfotografie-Fokus als in Firmenfokus. Und das ist für jeden verschieden. Deswegen gibt es natürlich auch nicht, du kannst keine Bewertung machen und sagst, sei alles bewertet, sondern es ist deine persönliche Bewertung. Für den einen ist vielleicht die Versicherungsindustrie die richtige Kunde und für den anderen ist die Versicherungsindustrie ein Graus. Und so ähnlich, ja, darum geht's, dass sich festzustellen, wo das ist, ja. Und das heißt ja nicht, dass du keine Arbeit annehmen darfst im Zielmarkt, deinem Zielmarkt, sondern nur, dass du deine Marketingaufwendungen, deinen Aufwand, den du treibst, auf diesen Zielmarkt fokussierst.
Ja, und dass man sich dessen auch einfach mal bewusst wird, ne? Die Zeit ist schon wieder sehr fortgeschritten. Wir sind schon.
Ja, das ist eigentlich für heute, das ist für heute, glaube ich, ganz gut, ja. Als Startpunkt zu sagen.
Im Marketing kennen.
Für den Zielmarkt. Und idealerweise, das vielleicht, bevor wir Tschüss sagen, es geht, am Ende ist es so ein bisschen, du baust, was man in der Marketingsprache so ein Avatar nennt. Du würdest eine Zielperson konstruieren, ja, das ist, wie man das üblicherweise macht, Man setzt sich hin und sagt, was genau ist das für ein Mensch? Sage ich auch immer. Wie alt ist der? Was hat er für eine Herkunft? Was hat der für einen Fokus? Weil auch in Altersgruppen ist es ja nicht immer gleich, ja.
Absolut.
Was ist ihm wichtig? Wo kommt er her? Wo informiert er sich über neue Produkte? Ja. Auf wen hört er? Ja. Und so weiter und
so weiter. Das heißt, auch diese Dinge sind mit zu berücksichtigen. Da kommst du nicht noch in der nächsten Folge zu.
Nee. Nö, das, also das kann man kann das ja auch nachlesen, wir können jetzt auch nicht.
Ja, das
also,
ist ja jetzt auch keine Wissenschaft, ne? Nur es sind diese einfachen Dinge, die wahnsinnig viel Auswirkung haben aufs Geschäft und auf die Zielgruppe und damit auf den Erfolg des eigenen Geschäftsmodells, ja, oder auch Marketingmodells.
Genau. Ne? So, jetzt wollen wir das mal nutzen. Also, es geht darum, sich diesen persönlichen Wert- und Profitindex mal zu erstellen für die einzelnen Zielmärkte, die einem einfallen, um festzulegen, wo will ich eigentlich mich drauf fokussieren. Mhm. Und wenn man das hat, hat man in der Marketing-Canvas die erste wichtige, sag jetzt mal, Box ausgefüllt, ja. Und dann hat die erste von den neuen Schritten erledigt, indem man sagt, das ist der eine oder zwei oder drei der meiner Zielmärkte. Und für jeden dieser Zielmärkte oder Zielgruppen muss ich dann natürlich entsprechende Marketingkampagnen und Nachrichten mir überlegen, wie ich an die rankomme. Und das ist das, was wir nächste Woche machen.
Super. Genau. Sehr schön.
So, also, in diesem Sinne.
Ich habe gelernt, was PWP ist. Vielen Dank. Ihr hoffentlich auch. Toni, vielen Dank. Und ich sage schon mal Tschüss. Ich muss jetzt mal nachdenken.
Alles klar. Tschüss. Tschüss. Und für die Hörer vielen Dank fürs Hören und wie jede Woche nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.